Möchtet ihr auch erfrischt werden heute? Nicht nur heute. Erfrischung, ja. Es geht, ich möchte einfach, ja. Ich wünsche mir, dass das, was wir heute miteinander teilen, dass es uns erfrischt. In unserem Geist und dann auch in unserem ganzen restlichen Dasein. Ich möchte mit euch erstmals 20 Verse aus dem Epheserbrief lesen, einfach weil es sehr erfrischend ist. Und dann möchte ich auf zwei kleinere Details mit unglaublich großer Auswirkung auf zwei Worte in diesen 20 Versen näher eingehen. Es geht um Epheser 1, 3 bis 23. Ihr kennt diese Verse und sicherlich hat sie der ein oder andere schon weitaus mehr als einmal gelesen. Und es ist so komprimiert viel da drin. Wie gesagt, wir gehen heute nur auf zwei Aspekte ein, die aber schon so riesig groß sind, dass es uns wirklich erfrischen wird. Ich lese mal. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bzw. den Plan bei der Erfüllung der Zeiten. Nämlich alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke eurer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Elia und ich haben gestern in aller Schwachheit ein ganz kleines Erlebnis gehabt und wir sind total dankbar, wie Gott unser kleines Gebet erhört hat. Wir sind mit dem Fahrrad ein bisschen rausgefahren, noch vor der Arbeit. Wir haben gestern Abend noch gearbeitet und dann haben wir da diese Rauchwolke über dem Europapark gesehen, da hat's gebrannt. Und wir fuhren so auf eine kleine Anhöhe und konnten da also rüber gucken und sahen aus 1,5 Kilometern Entfernung nicht nur diese Rauchwolken, diese schwarzen, sondern auch meterhohe Flammen. Und wir hörten Menschen schreien und es knallte immer wieder. Es gab irgendwas ist geborsten vor Hitze und wir sahen eben, das hat eine ziemlich große Dimension und es hat uns fast erschreckt, ja. Also, oder wir haben einfach auch an die Menschen gedacht, ja. Wir wussten, es war ein voller Tag im Europapark. Es waren, wie wir später dann gelesen haben, 25.000 Menschen dort. Es war zu einer Uhrzeit, wo die alle noch da waren. Und wir haben gebetet. Wir standen dann da oben, guckten darüber voller Entsetzen und beteten für die Menschen um Gnade. Dass Gott Gnade schenkt, dass niemand zu Schaden kommt und dass dieses Wunder passiert bei so einem großen Unglück, dass keiner verletzt wird. Und wir haben das gelesen dann in den Nachrichten, es ist keiner verletzt worden. Und es war ein Großbrand, die Feuerwehr ist von Karlsruhe und von Freiburg und von überall sind sie gekommen, also wirklich auch von weiter her. Weil es eine große Sache war und es ist kein Mensch verletzt worden. Das ist Gnade. Das hätte auch anders laufen können, weil es ist doch ein sehr dichtes Gebiet. Es ist alles dicht aufeinander, dass es sich auch nicht ausgeweitet hat. Ja, ein Stückchen Herrlichkeit. Wir haben die Autorität, ich möchte euch ermutigen, wenn irgendetwas schief läuft, wenn irgendein Unglück passiert, wir Menschen haben es ja nicht anders verdient, aber wir dürfen um Gnade flehen, auch für andere. Wir dürfen um Gnade bitten und wir dürfen dem Teufel Einhalt gebieten mit seinem zerstörerischen Werk. Lass uns das tun im Alltag, in den ganz alltäglichen Situationen. Jetzt auf unseren Text. Ich möchte einfach nur noch mal zusammenfassen, die ersten 11 Verse. Da ist der Vater, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen, Vers 3, der uns auserwählt hat, damit wir heilig und tadellos seien, Vers 4. Der uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft für sich selbst, Vers 5. Der uns begnadigt hat in dem Geliebten, Vers 6. Der uns erlöst hat durch sein Blut, Vers 7. Der uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht hat, Vers 9. Und der uns ein Erbteil erlangen lässt, Vers 11. Das sind jetzt nur ein paar Dinge rausgegriffen, die schon sehr, sehr gehaltvoll sind. Ich möchte nur 2 davon betrachten heute. Das ist das Geheimnis seines Willens und das andere ist das Erbteil, das er uns erlangen lässt. Zunächst mal, was ist das Geheimnis seines Willens. Was steht da? Was lesen wir daraus? Habt ihr aufgepasst? Habt ihr es gesehen? Vielleicht kann man diesen Vers 9 oder 9 bis 11 nochmal einblenden. Ja, bis 11. Was ist das Geheimnis? Was lest ihr da? Es ist ein bisschen verschachtelt, der ganze Satz, oder die, ja, das ist im Epheser alles sehr prall gefüllt und da muss man schon zweimal hingucken, um das zu erkennen. Aber es ist eigentlich klar. Das Geheimnis seines Willens. Was ist dieses Geheimnis? Wer weiß es? Es steht da. Es steht da. Es steht da. Wort. Ja, es steht etwas da. Ein Fragment. Und das, auf das bezieht sich dieses, das Geheimnis seines Willens. Ganz einfach. Ja, in Christus ist schon ganz nah, aber da steht noch was vorne dran. Sag's nochmal. Amen. Das ist es. Also, die Erfüllung der Zeiten, das ist der Zeitpunkt, wann das geschieht. Und das ist, wenn diese Vollendung der Zeit kommt, ja. Alles zusammenzufassen in dem Christus, das ist sein Geheimnis. Was heißt das? Was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm zusammenzufassen. Was bedeutet das? Ich will erstmal auf das Geheimnis eingehen. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus. Sowohl was im Himmel als auch auf, was auf der Erde ist. Also Christus ist der menschgewordene Gott, der göttliche Mensch. Eins geworden, Gott und Mensch. Himmel und Erde treffen sich in der Person Jesu Christi. Und in seiner Person als Einheit, das ist Gottes Geheimnis. Das Leben von Jesus, als er hier auf der Erde war, hatte auch nicht nur einen erfüllenden Aspekt, nämlich das Alte Testament zu erfüllen, sondern es hat auch eine prophetische Dimension, nämlich die, dass auch wir und das zukünftige Reich in Versöhnung ist, ja. Gott und Mensch als unauflösliche Einheit. Was bedeutet das? Wir leben ja jetzt noch in einer Welt, in der die Machtverhältnisse noch nicht so klar sind. Ja, da gibt's noch das Ringen um Macht und das Bestreben, der Größte zu sein. Und welches Volk will schon dem anderen dienen? Und welches Volk dieser Erde würde sich der Herrschaft Jesu Christi als Einheit unterwerfen? Es gibt dieses Volk so noch nicht im Sichtbaren. Keine Nation dieser Welt ist Christus unterstellt. Reimt sich sogar. Wir selbst sind noch in diesem Kampf. In uns drin tobt noch dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist. Unser Herz will diese Herrschaft Jesu, die völlige Herrschaft Jesu, aber das Fleisch sagt, das will ich nicht. Ja, das möchte es nicht. Und das ist dieser Kampf des natürlichen Menschen, der immer noch wie Gott sein will, der der Versuchung immer noch täglich erliegt, ihr werdet sein wie Gott. Wir wollen die Kontrolle noch nicht abgeben im Natürlichen, ja. Unser Herz schon. Unser Herz hat vorhin gesungen, ja. Unsere Herzen sind höher geschlagen, als wir diese Lieder gesungen haben. Wir haben uns damit identifiziert, mit diesen Worten, die wir gesungen haben. Und es trifft für uns genau das, was wir wirklich wollen. Nämlich Jesus die Herrschaft zu geben. Und das ist ja auch Gottes Plan. Das wird auch so kommen. Aber noch ist da in uns ein Begehren, was nicht sterben will, was nicht loslassen will, was nicht lieben will. Und der natürliche Mensch will immer sein wie Gott. Selbstbestimmt, autonom, gemeinschaftsunfähig. Und in diese Welt, in diese natürliche Welt kam Jesus Christus und hat den Anspruch Gottes auf Herrschaft und auf Macht, auf alleinige Herrschaft und auf alleinige Macht kundgetan. Also Jesus hat es gezeigt. Und wie hat er das gezeigt? In seinem kleinen menschlichen Leben. Weil er war aus Fleisch und Blut. Er wurde selbst als kleines Kind, er ist als kleines Kind gekommen. Das heißt also wirklich in aller Schwachheit und hat doch den Anspruch Gottes gezeigt, alle Macht über jedes Element und jede Macht zu haben. Ich will es einfach mal aufzählen. Er herrschte zum Beispiel über die Naturgewalten. Er stillte den Sturm. Das muss schon für die Jünger ein starkes Zeugnis gewesen sein. Und er herrschte über Krankheit und Schwäche. Jeder, der in seine Nähe kam, wurde geheilt. Da gibt es mehrere Verse in den Evangelien, wo sein Leben beschrieben wird. Alle wurden geheilt. Alle, steht da. Außer in seinem Heimatort. Da konnte er nur wenige heilen. Wegen ihres Unglaubens. Und er herrschte über die ganze dämonische Welt, diese geistige Welt, die auch existiert, auch wenn wir sie nicht sehen, deren Auswirkungen wir aber kennen. Ja, wenn wir sagen zum Beispiel, dich hat der Teufel geritten oder was hat mich da beeinflusst, als ich das gemacht habe, das wollte ich nicht. Wir kennen diese bösen Mächte. Und es gibt Menschen, die übelst geplagt werden von diesen dämonischen Mächten. Und Jesus hat bewiesen, dass er über sie herrscht, indem er diese Teufel austrieb. Er kam als Mensch auf die Erde und hat es gezeigt. Augenzeugen haben es berichtet. Er trieb Dämonen aus und die Menschen waren hinterher völlig gelöst und befreit. Er herrschte über Hunger und Durst. Zunächst an sich selber, ja, als er das selber durchmachte, weil er hat standgehalten, als der Teufel ihn dann versuchte. Wenn man mal so richtig Hunger und Durst gelitten hat, das ist eine furchtbare Folter und man kriegt Todesangst. Also diese Situation da in der Wüste war ein Kampf um Leben und Tod. Und Jesus hat da standgehalten. Er hat geherrscht darüber. Er hat aber auch über Hunger und Durst des Volkes geherrscht, indem er das Brot vermehrte und den Fisch. Ja, also er hatte die Dinge in der Hand. Und nicht zuletzt hat er über Leben und Tod geherrscht. Er hat den Lazarus und die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt. Und diese Auferweckung vom Tod ist sein Markenzeichen oder das Finale seiner Macht. Jesus selbst ist von den Toten auferstanden. Er hat die Macht über den Tod. Und weil er seine absolute Macht unter Beweis gestellt hat, können wir sicher sein, dass er auch seinen lange gehegten Plan am Ende ausführen wird. Nämlich alles unter die Herrschaft Christi zu bringen. Und zusammenzufassen und unter die Füße Christi zu bringen und zu demonstrieren, dass ihm alles gehört. Wir lesen in der Offenbarung 4, Vers 11. Du bist, das hat Johannes als Vision gesehen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Ja, der die Dinge geschaffen hat, der uns Menschen geschaffen hat, der ist auch der, der alle Macht darüber hat und nehmen darf. Er ist der Eigentümer. Alles muss ihm gehorchen und sich seinem Willen beugen. Der Tag ist beschlossen und es wird kommen. So, das ist jetzt das Geheimnis seines Willens. Darum geht es, alles unter die Füße Christi zu bringen, unter seine Herrschaft. Und jetzt kommt der zweite Teil, nämlich unser Erbe. Um zu begreifen oder wenigstens einen Eindruck zu bekommen davon, wie groß unser Erbe ist, müssen wir ja erstmal den anschauen, der Nachlasser ist, ja, der dieses Erbe austeilt. Und das haben wir gerade gemacht, indem wir gesehen haben, er ist der Machthaber. An ihm zerbricht jede andere Macht. Und das ist beschlossen. Und das wird so kommen. Und mit diesem Herrn aller Herren haben wir es zu tun. Er ist der, der das Erbe austeilt. Da heißt es, der uns ein Erbteil erlangen lässt. Und in Römer 8, Vers 17 und in vielen anderen Stellen des Neuen Testaments wird es auch betont und wiederholt. Da heißt es, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Das bedeutet, dass wir in dieser geplanten Ordnung einen fest beschlossenen, besonderen Platz einnehmen. Wir sind Erben. Was heißt das genau? Was heißt das, Erbe zu sein? Wir sind Haupterbe und es gibt keine Nebenerben. Ja, so mal so mit juristischen Worten gesprochen. Es gibt keine halben Erben oder so, sondern es gibt es ja bei uns, dass wir kennen das in den Familien, da gibt es dann zwei Drittel und drei Viertel und was weiß ich, wird das so aufgeteilt, wer eben da wie viel bekommt vom Kuchen. Und wir sind die Erben. Das heißt, wir sind seine Kinder. Wir sind Teilhaber, wir sind Mitbesitzer, wir sind Verbundene, wir sind Verbündete, wir sind Bewohner seines Reiches und wir sind Mitregierende seines Reiches. Also auch Autorität ist uns vererbt. Wir sind reich gemacht, wir sind wohlhabend, Und in den Psalmen lesen wir, unsere Bestimmung ist, dass wir das Land erben werden. Es geht also auch um Raum, in dem wir sein werden. Nicht nur, was wir sind, sondern auch, wo wir sein werden. Wir sind Erben. Gott selbst teilt mit uns. Er teilt mit uns. Er stirbt ja nicht. Wir sind ja nicht Erben, weil er stirbt, so wie bei uns Menschen, sondern er teilt mit uns und setzt uns in Würde und Autorität. Und das in totaler Freundschaft, in Einheit und Liebe. Und jetzt können wir vielleicht so ein bisschen uns vorstellen, diese Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, diese innige Verbundenheit, diese völlige Übereinstimmung. In diese Dreiergemeinschaft werden wir hineinversetzt. Das heißt, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich weiß gar nicht, wo steht denn das? Steht es nicht auch in Epheser? In diese innige, herzliche Übereinstimmung und Gemeinschaft, in dieses liebevolle Miteinander sind wir reingenommen und sind Erben geworden dieses Reiches. Das ist doch, ja, es ist unglaublich. Wer sich diese Absichten Gottes vor Augen hält und ihm vertraut, dass er seinen Plan auch ausführen wird, der muss doch eigentlich gelassen werden. Gelassen, wenn Dinge hier noch nicht rund laufen oder wenn wir so von Pannen und Pleiten umgeben sind, ja, Missgeschicke und schmerzvolle Beziehungen, was auch immer, ist vorübergehend. Ist alles vorübergehend. Das eigentliche Erbe ist ein ganz anderes. Es zeigt sich auch schon hier und heute im Sichtbaren, aber es ist nicht alles hier. Das ist nicht alles. Und das müssen wir vor Augen haben. Dann wird Verzweiflung weit, weit weg sein von unserem Herzen. Dann können wir traurig sein, okay. Betrübt, aber verzweifeln tun wir nicht mehr. Das ist hier nicht alles. Wenn ich das begreife, dann ruht mein Innerstes. Dann komme ich zur Ruhe. Dann weiß ich, die Zeit wird kommen, wo das Stückwerk aufhört. Wo dieses Unvollkommene und dieses Schmerzvolle aufhört. Und wo wir reingenommen werden, 100% ganz und gar in dieses fantastische Erbe. Und dann treten wir es an. Ist ja auch der Grund, warum wir uns hier immer wieder zusammentun und warum wir uns gegenseitig ermutigen und aufbauen, weil wir uns anfeuern sollen. Ja, wir sollen uns anfeuern, auf dieses Ewige zu schauen und es wieder mal vor Augen zu haben, wenn wir eine Woche lang nur uns mit dem Sichtbaren abgemüht haben, was doch vergeht. Es ist fest beschlossene Realität, die unsichtbare Welt. Das fällt uns so schwer, ja. Das fällt uns so schwer. Sind wir jung, dann sind wir voller Erwartung, was hier auf der Erde im Sichtbaren noch so alles passieren wird und haben Erwartungen. Sind wir alt, dann wissen wir schon Bescheid. Und dann haben wir uns schon eingerichtet in der sichtbaren Welt. Dann haben wir schon so unsere Gewohnheiten und unsere normalen Wege und dann kennen wir uns aus und immer ist es schwierig, ob jung oder alt, es ist immer schwierig loszulassen und zu wissen, das ist es gar nicht. Das ist gar nicht das, wo es wirklich drauf ankommt. Das Eigentliche kommt noch. Und dann, das ist Erfrischung, ja. Also wenn wir unseren Blick darauf werfen, dann werden wir wirklich erfrischt. Und wenn das der Grundtenor ist von unserem Handeln und von unserem Denken und Beurteilen, wie wir auch sichtbare Situationen beurteilen, wenn wir das vom Himmel her sehen, dann sind wir gelassen, dann sind wir erfrischt, dann wissen wir, ja, das ist dafür, Gott kann da auch reinwirken, ja. Wir haben die Autorität, auch jetzt schon durch den Heiligen Geist, durch dieses Angeld, durch dieses Pfand, was uns schon mal gegeben ist, können wir reinwirken, wir können beten für Situationen, für Menschen. Wir dürfen um Gnade flehen für Menschen. Und wir können etwas bewirken, auch jetzt schon in dieser unvollkommenen Welt. Wir können etwas verändern durch den Heiligen Geist. Und wir lernen, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt, wir lernen den vorschnellen Ersatzlösungen und Erleichterungsangeboten Satans zu widerstehen. Ja, Satan hat dann Jesus gesagt, du kannst doch die Steine in Brot verwandeln. Kannst du doch machen, mach's doch, dann hast du keinen Hunger mehr. Ja, was für eine Versuchung, wenn man gerade denkt, man stirbt vor Hunger. Ja, und später hat er es gemacht. Er hat Brot vermehrt aus Luft, aus nichts. Ja, da mussten nicht mal Steine her. Er hatte die Macht, aber er hat sich dem verweigert, als Satan ihm das anbot. Er hat gesagt, nein, ich werde Gott nicht versuchen. Er hat mich hierher geschickt. Ich lebe, weil er das so beschlossen hat. Ich habe einen Auftrag und dir glaube ich schon zweimal nicht. Lass die Steine, Steine sein. Ich habe meinen Hunger. Ich gehe da durch. Und solche Situationen bieten sich uns an, ja. Es bietet sich uns an, schnelle Lösungen zu bekommen, die nicht von Gott sind. Wir haben da Beispiele in der Bibel. Jakob und Esau. Esau hatte Hunger. Richtig Kohldampf. Und dann kommt er nach Hause von seiner Jagd und ihm läuft das Wasser im Mund zusammen, als er den Duft von dieser leckeren Linsensuppe riecht. Und dann sagt er, die muss ich jetzt essen, sonst kippe ich um. Ja, das ist eine Existenzangst, die man hat, wenn man so richtig hungrig ist. Und Jakob gibt ihm von diesem Gericht und bietet uns, und ihr kennt die Geschichte und sagt, ich möchte aber als der Erstgeborene von uns beiden gelten, obwohl ich es nicht bin. Also den Tausch, den möchte ich schon haben, ja? Der Teufel kommt genauso, wenn wir irgendeine Art von Hunger haben, egal was, irgendein Verlangen, eine Sehnsucht, eine Sucht. Er kommt mit Angeboten und sagt, ach komm, dein Erbe, das kannst du mir geben. Du kriegst alles, was du willst hier. Aber gib mir das Erbe. Das siehst du jetzt eh nicht. Da hast du ja jetzt gar nichts davon. Jetzt brauchst du doch was Gutes. Die Angebote Satans, die berauben uns. Die kosten uns Kopf und Kragen. Und deshalb ist es absolut wichtig, dass wir den Fokus auf die unsichtbare Welt haben. Das ist es, was wirklich geschehen wird, was zählt. Das hier ist vorübergehend. Ein anderes Beispiel, Abraham und Lot. Ja, sie liefen durch das verheißene Land und Abraham war getragen und wusste, ich werde erben. Gott hat mir gesagt, ich werde das Land erben. Und dann stritten sich ja die Hirten am Brunnen, ne? Wer darf zuerst Wasser trinken und so. Und die Herden waren groß geworden und die waren beide reich. Man muss wissen, der Vater Lots war gestorben. Der Vater Lots war der Bruder von Abraham. Abraham hat den Lot zu sich genommen, hat ihn aufgenommen wie einen Sohn. Denn er, Abraham, hatte keinen Sohn. Der eine hatte keinen Vater und der andere hatte keinen Sohn. Und die zwei haben sich gefunden und verbunden und zogen durch das Land. Und Gott hatte zu Abraham gesprochen, das will ich dir alles geben. Und Abraham hat es geglaubt. Das war sein Pluspunkt. Und Lot hätte miterben können. Aber er ist diese Verbindung nicht eingegangen. Da entstand Streit und er wollte sich einen Teil vom Kuchen, den größeren, irgendwie sichern. Abraham war so gelassen und so getragen von seinem Glauben, dass er, obwohl er der Ältere war, der Vater, er hatte die Gelassenheit zu sagen, na Lot, such dir was aus, nimm was du willst. Und Lot sieht auf die blühenden Landschaften und auf die Stadt und auf die Städte Sodom und Gomorra und sagt, oh, das sieht gut aus. Die haben's gut, da fließt Wasser, da sind Äcker, da ist Reichtum, da ist Handel. Das ist der ideale Platz, besser kann's gar nicht sein. Da werde ich sesshaft. Dann hört dieses olle Rumziehen auf. Und er hat die Annehmlichkeiten der Diesseitigkeit gewählt. Und ihr kennt die Geschichte Lots, wie es weiterging. Sodom und Gomorra wurden zerstört. Und er hat alles verloren. Er hat seine Frau verloren. Er hat seine Töchter haben mit ihm Unzucht getrieben, als er betrunken war. Also er hat seine Ehre verloren. Er hat alles verloren. Seine Familie. Alles. Und den Reichtum sowieso. Eine traurige Geschichte, eine dramatische Geschichte. Er hat im falschen Moment das Falsche begehrt. Abraham hat geerbt. Und so gibt's noch eine Menge Beispiele. Wir stoßen immer wieder auf diese Gegenüberstellung, ja. Auf was begehre ich? Was ist mein Ziel? Was möchte ich haben? Und diese vorschnellen Angebote, die bieten sich überall an. Die sind immer zugegen. Da heißt es aushalten und auf das Erbe schauen, was auf uns wartet. Wir gucken manchmal auf diese sichtbaren Dinge, als wäre es das Einzige, was wir haben. Wir gucken manchmal auf unsere Gesundheit, als wäre der Körper, wie er ist, das einzige Leben, was wir haben. Wie oft denken wir, lassen es zu, dass diese Gedanken von uns Besitz ergreifen, das ist alles, was es gibt. Mehr gibt es nicht. Und dann versuchen wir zu retten, was wir retten können. Unsere Gesundheit, ja. Wir pflegen uns und wir hegen uns und wir sammeln uns Reichtümer und wir sammeln und verdienen Geld und häufen Dinge an oder schöne Erlebnisse, als wäre es das einzige Leben, das wir haben. Und selbst wir Christen, die wir es besser wissen, verfallen immer wieder in diese Wahrnehmung. Ja, der natürliche Mensch in uns drängt darauf, dass das hier alles ist. Okay, das wissen wir jetzt eigentlich besser. Wir bangen um unser irdisches Haus, als gäbe es keine ewige Behausung. Ja. Es gibt einen wunderbaren Aspekt, den wir auch noch betrachten in dem Zuge des Erbes. Wir haben eine Versiegelung. Ja, eine Versiegelung ist sowas unter Verschluss. Versiegelt hat man früher den Brief mit dem Siegelwachs. Oder ja, was versiegelt ist, das ist verschlossen. Das gehört jemand. Und das ist aufbewahrt. Da heißt es in Vers 13 von Epheser 1, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir haben also ein Pfand, so ein Angeld, sozusagen ein Vorschuss des Erbes. Und diese Ausstattung, sage ich mal, der Heilige Geist will uns Helfer sein für diese Zeit, diese Überbrückungszeit, bis wir das Erbe voll antreten. Und das heißt auch, wir sind reserviert für den Vater. Wir sind reserviert als Braut für den Bräutigam. Es gibt viele Bilder dafür. Wir wurden sein Eigentum und er hat seinen Geist in uns gegeben wie so eine Anzahlung. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist interessant, ich habe mir dann überlegt, wer ist denn jetzt der, der bekommt? Ja, bei einem Kauf ist ja einer, der bezahlt und der andere der, der empfängt. Und interessant ist, dass sowohl Gott als auch wir Empfänger sind. Er bezahlte und wir bekommen beide. Er bekommt uns zum Preise seiner Herrlichkeit. Dreimal steht's da in diesem Abschnitt. Und wir bekommen ihn. Wir sind Erben seines Reiches. Was ist das denn? Wir sind alle Gewinner. Gott gewinnt uns und wir gewinnen Gott. Und das zeigt sein Wesen, das zeigt sein Herz. Das zeigt, wir sind, wenn wir uns ihm geben, sind wir die Gesegneten. Das zeigt, wenn er uns erkauft für sich zum Preise seiner Herrlichkeit, dann tut uns das nur gut. Und es versetzt uns in ein unglaublich schönes Reich für uns. Der ganze Plan dient dazu, dass Gott verherrlicht wird. Wir haben das in den drei Versen. Kannst du mal diese drei Verse einblenden, wo das mit dem Preis seiner Herrlichkeit kommt. Moment, wo habe ich's? Das ist der Vers 6, der Vers 12 und der Vers 14. Und wenn, das heißt ja auch in der Bibel, auf Zweier- oder Dreierzeugenmund soll eine Sache bestehen. Wenn eine Sache in so einem relativ kurzen Abschnitt dreimal so erwähnt wird, dann legt Gott da eine besondere Betonung drauf. Sein ganzer Plan ist dazu gemacht, damit seine Herrlichkeit gepriesen wird. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Ja, die Gnade ist ja sein Wesen. Schön. Ja. Also das ist ein Niveau von liebevoller Gemeinschaft, von Liebesbeziehung, dass wir Gewinner sind in dieser Sache und dass Gott Gewinner ist in dieser Sache. Das ist sein Plan, ja. Dass wenn er alles unter die Füße Christi tut, dann ist das Gewinn für die, die unter seinen Füßen sind, die unter seiner Herrschaft stehen. Es ist Gewinn. Es ist nicht Verlust. Es heißt ewiges Leben, wer sich ihm freiwillig unterwirft. Das heißt Leben in Freiheit, Leben in Liebe, Leben in Fülle, in Überfluss. Wir kennen ja nur dieses Prinzip, auf der einen Seite der Gewinner und der andere ist halt dann der Verlierer, ja? Wir kennen das nicht anders. Das steckt in uns drin, dieses Prinzip. Also es kann nur einer gewinnen. Bei jedem Sport, bei jedem Spiel, es kann immer nur einer gewinnen und der andere verliert. Bei jedem Handel, der eine muss bezahlen und der, ja gut, gibt jeder was her, ne? Aber eben bei Gott ist es schon so, dass wir mit ihm gewinnen. Und dieses Erbe ist so groß, dass Paulus nicht umsonst betet, was wir auch gelesen haben. Deshalb höre ich auch nicht auf, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Wir brauchen diese Offenbarung, die ist übernatürlich. Das können wir nicht mit unserem kleinen Verstand erarbeiten. Das können wir nicht durchschauen. Das können wir nicht begreifen. Wir brauchen Offenbarung. Und deshalb hat Paulus das gebetet. Ja, wir brauchen diese Offenbarung dringend, weil sonst können wir den Versuchungen nicht widerstehen, die uns täglich angeboten werden, diese Ersatzdinge, die eigentlich nur Unheil bringen. Wir brauchen dringend geöffnete Augen des Herzens, damit wir unsere Prioritäten richtig setzen, damit wir die Weichen, die Entscheidungen in unserem Leben richtig fällen. Ja. Gerade am Anfang, wenn man eben jung ist, in der Ausbildung, irgendwann heißt dann, ja, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Was für einen Beruf will ich denn? Und will ich jetzt erstmal Familie oder will ich erstmal Karriere oder was ist denn jetzt dran? Das sind solche Dinge, die können einen ganz kirre machen, wenn man nicht weiß, es geht um viel, viel mehr. Es geht um viel mehr. Deshalb ist es so wichtig, den Aspekt dieses Erbes und der Berufung von Gott her zu sehen und nicht einfach nur hier so versuchen, einen steilen Weg nach oben zu machen. Und nur wenn ich weiß, wo ich hingehe, werde ich richtig investieren. Ja, es gibt vieles in meiner Hand, was ich investieren kann. Auch Menschen, die gar nicht viel besitzen. Irgendetwas hast du, was du investierst. Und wenn es deine Zeit ist, da hat ja jeder Gott sei Dank gleich viel. Der Tag ist immer gleich lang, ne? Aber eben, wie investiere ich das? Und dann ist es wichtig, dass ich weiß, wo ich hingehe. Dann investiere ich nämlich ganz anders. Und da brauchen wir unbedingt diese geheimen Tipps vom Schöpfer selbst, um nicht aufs falsche Pferd zu setzen. Wie schnell vertut man kostbare Zeit mit Dingen, die nicht satt machen? Deshalb sagt Jesus, trachte zuerst nach Gottes Reich. Zuerst. Und all die anderen Dinge, das wird euch zufallen. Das steckt da doch alles mit drin in dem Paket. Erst nach Gottes Reich. Und nach Gottes Reich trachten heißt, vor Augen zu haben, wo wir hingehen, wo wir hingehören. Und zu wissen, was unser Erbe ist. Ich würde noch. Vater, ich danke dir, dass wir